Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Immer mal wieder beschäftigen uns die sozialen Netzwerke und die mentale Gesundheit. Und wir haben das schon in vielen Facetten immer mal wieder als Thema gehabt. Heute nehmen wir uns das Thema nochmal vor, weil Dr. Burak Yildirim ein wenig die Bunte gelesen hat, bunte.de, und unter anderem wie das die Pflichtlektüre in der Praxis, und ist auf Nika Röffen gestoßen. Wer zum Geier ist Nika Röffen, werdet ihr euch fragen auf Instagram. Und ihre Community, das ist die eine der Töchter von Frauke Ludowig, der bekannten RTL-Moderatorin. Und ihre Tochter, die andere Tochter Nele, ich weiß nicht, ob du die auch mal gesehen hast bei Instagram, weil die ist auch sehr, sehr, sehr aktiv mit der Mama zusammen bei Instagram. Ah, okay. Und hat sich da eine ganz gute Community aufgebaut. Aber da geht es dann eher so um Klamotten, um Style, um solche Sachen. Und da wird es auch immer nackter, habe ich den Eindruck. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Also das krasse Pendant, würde ich sagen, zu Nika. Ich hatte ehrlicherweise von Nika nichts gehört, weil ich einfach so Nele überfrachtet bin. Mhm. Und die ist irgendwie in meinem Algorithmus, jetzt ist sie raus aus dem Algorithmus, da bin ich auch ganz froh drum, ehrlicherweise, weil ich da irgendwann mal so ein bisschen zu viel hatte von Ludowig und Co. Mhm. Aber wir wollen auch gar nicht so sehr über Frauke Ludowig reden, sondern eher über dieses Phänomen soziale Netzwerke und was die mentale Gesundheit dort jetzt inzwischen für einen Raum einnimmt. Deshalb willkommen zurück in diesem Podcast und ich bin sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast, wie dieses Thema zu dir gekommen ist.
Erstmal vielen Dank für die Einführung, wunderbar. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, sehr gut. Also wenn ich dich sehe, dann geht es mir immer gut. Und wenn ich jetzt gerade merke, dass die Temperatur der Hitze hinter uns liegt aus der letzten Folge, dann merke ich heute, es ist ein Cooldown und wir kümmern uns um, obwohl es auch hitzig werden kann, bei dir, wenn es um die sozialen Netzwerke geht. Nein, mir geht's gut, ich habe dir auch.
Ja, mir geht's auch wunderbar. Vielen Dank.
Lieber Burak, es ist schön zu sehen, dass du bunte.de liest und dich da auch inspirieren lässt.
Man muss sich ja weiterbilden, ne?
Also. Unbedingt. Qualitätsmedien sind genau dein Ding, das weiß ich schon.
Richtig. Richtig.
Nein, Spaß beiseite. Du hast das interessante Thema mitgebracht. Ich bin wirklich gleich sehr gespannt, was es mit dir gemacht hat und wie du dich so ein bisschen darauf vorbereitet hast auf die Folge. Aber trotzdem möchte ich gerne erfahren, wie viele andere da draußen wieder ein Mental Health Moment haben.
Ja, der hatte mit Gesundheit zu tun und ein Grund, warum es mir gut geht. Recht banal werden jetzt viele sagen, aber für mich gar nicht so sehr. Weil ich mich im orthopädischen Bereich gerne auf das Gebiet der, ich nenne es mal bewusst, alternativen Therapien begebe und auch so gerade alles, was ist biologisch, was ist pflanzlich möglich, etc. pp. Aber wie es halt so ist, man beschäftigt sich in anderen Bereichen, die einen auch noch unmittelbar betreffen, nicht unbedingt mit diesen alternativen Möglichkeiten und bin sehr glücklich gewesen, dass mich ein Kunde in der Sprechstunde aufgesucht hat, ging um sein Knie, wollte wissen, was er de facto für eine Verletzung hat und ob es nicht noch eine andere Verletzung sein könnte. Und bei mir ging es dieses Jahr etwas spät mit der Pollen- und Gräserallergie los. Mhm. Also normalerweise, ich bin so hier Kategorie Frühblüher. Das heißt, während andere sich so langsam auf den Frühling vorbereiten, läuft bei mir die Nase und so weiter und so fort. Das war aber die letzten Jahre schon nicht der Fall und es hat sich immer so ein bisschen weiter in Richtung Frühsommer verschoben. Und dieses Jahr war wirklich der April, der Mai. Ich habe schon gedacht, ich wäre durch, ich wäre geheilt. Ich habe die Allergie besiegt und dann ging es bei mir im November los. Anfang November, also Ende Mai, Anfang November. als die, wie ich ja in der letzten Folge sagte, Ende Mai noch die Heizungen angesprungen sind und danach sich so langsam aber sicher der Erdball auch in Deutschland angefangen hat zu erwärmen. Und da ging bei mir dann das Thema mit der Allergie los und ich hatte die ganze Zeit nichts genommen. Kein Spray, keine Tabletten, nichts. So, mit Anfang Juni ging es los und ich habe angefangen und dieses Präparat und Spray nachts, morgens und so weiter, weil ich so ein bisschen auch allergische Asthma-Reaktionen dann schon mal bekomme. Und dann, wie gesagt, war der Kunde da, den ich schon ziemlich lange kenne, noch früher aus dem Fußball. Und dann habe ich während der Sprechstunde dann genießt und habe gesagt, sorry, ich habe ein bisschen mit Allergie zu tun. Bumm, sagt er, da habe ich gar kein Problem mehr. Ich nehme zweimal am Tag Schwarzkümmelöl. Und ich so, genau, bisschen die Augenbraue hochgezogen, hat er auch gesehen und sagte, nee, glaub mir, ich habe alles schon genommen, alles gefressen, geschnupft, eingesogen, Schwarzkümmelöl ist die Rettung. Sag ich, pass auf, im Grunde ist sie eh scheißegal, weil ich nehme das und das und das, aber so richtig hilft mir das nicht. Ich mach das. 250 Milliliter Schwarzkümmelöl bestellt. Morgens einen Teelöffel, abends einen Teelöffel. Dann parallel dazu aber, weil ja, ich sag mal, schulmedizinisch angehaucht, parallel dazu aber noch die Tabletten. Dann habe ich gemerkt, wunderbar, wird besser. Habe ich gesagt, gut, jetzt musst du ja mal den Auslassversuch machen und nimmst mal alle Medikamente weg. Nur noch Schwarzkümmelöl. Und ich muss sagen, verrückt. Absolut verrückt.
Wie? Ist weg?
Ja, alles super. Ich brauche keine Medikamente, nix. Ich nehme morgens, jetzt habe ich sogar noch reduziert, ich nehme nur noch morgens einen Teelöffel Schwarzkümmelöl. Das war's. Kein Medikament. Innerhalb von, lass es 2 Wochen sein. Ja, ist verrückt. Absolut verrückt. Ja?
Das muss man Frau Ludewig erzählen.
Ja, das müssen wir unbedingt, weil ich bin sicher, dass das Schwarzkümmelöl und dann erst danach, nachdem man das mal ein bisschen genommen hat, schmeckt übrigens auch gut. Also mir schmeckt das gut. Ist so ein bisschen, ja, fast schon so pfeffrig. Man muss halt nur schütteln. Das war auch Wahnsinn. Ne? Ich mache es, ist verrückt. Ich habe das dann natürlich hier zu Hause erzählt. Meine Frau und die Mädels, die haben mit Allergien nichts zu tun. Mein Sohnemann hat es wahrscheinlich von mir geerbt. Der hat auch mit Allergie zu tun. Dann habe ich das natürlich alles erzählt und dann hat mein Sohn auch angefangen, das zu nehmen. Und meine Frau sagte, ach, weißt du was, das ist ja eh ein gutes Zeug. Ich habe mir das mal angeguckt, ich nehme das auch. So, dann haben wir reihum angefangen, das zu nehmen, bis ich dann gemerkt habe, der einzige Otto am Tisch, der die Ölflasche nicht schüttelt, war ich.
Bist du?
Ja, klar. Ja. Und habe mich dann gewundert, warum bei meiner Frau das Zeug schwarz ist, so wie übrigens der Name. Und bei mir sah das aus grünlich wie Olivenöl. Ja, weil ich nicht geschickt, Idiot. Und es hat trotzdem gewirkt. Ja, aber wie gesagt, es schmeckt noch gut. Und ich kann das dahingehend, zumindest wenn man Allergiker ist, also auf dem Gebiet Pollen und Gräser, für andere Bereiche möchte ich dazu nichts sagen, habe ich keine Erfahrung. Aber wenn man sich mit dem Thema Schwarzkümmelöl beschäftigt, dann muss man wirklich sagen, das hat ja die Fähigkeit, Tote zu erwecken, so gefühlt. Und deshalb fand ich das auch für mich wieder eine schöne neue Erfahrung. Gedanken sind Kräfte. Egal, was es ist, ich bin dem Bekannten sehr dankbar für den Hinweis und nehme jetzt Schwarzkümmelöl gegen Allergie.
Unglaublich.
Ja, oder?
Gibt's da irgendwie muss man da irgendwie auf eine Potenz achten oder so? Muss das irgendwie besonders?
Auch das habe ich dann gelernt. Es sollte, da steht dann auch tatsächlich in den Quellen, es sollte kalt gepresst sein.
Kalt gepresst sein.
Kalt gepresst, ja. Das alles. Okay. Und dann rein damit. Wie gesagt, ich finde, es schmeckt auch gut. Ist natürlich, ja, wie es der Name natürlich sagt und wie man sich vorstellen kann, ist halt ein bisschen ölig. Das ist nicht so ganz einfach, das dann runterzuschlucken, einfach von der Konsistenz. Aber das ist eben so, was wirklich hat so ein bisschen so einen leicht scharfen Geschmack, bisschen wie pfeffrig. Das ist schon, also ich finde es lecker. Und wie gesagt, es hilft.
Boah.
Ja, verrückt, ne?
Es ist verrückt, aber ich bin großer Fan von solchen Sachen auch. Also muss ganz ehrlich gestehen, dass ich da ein bisschen affin für bin. Ich hab allerdings meine Pillen, die helfen mir ganz gut, deshalb muss ich jetzt noch nie. Aber das ist jetzt etwas, was ich auch ausprobieren werde. Total klar. Unbedingt.
Ja, ich glaube, das ist wert.
Not bad.
Das ist es wert. Mann. Und bei dir, was hast du so ausprobiert die letzte Woche?
Was ich ausprobiert habe? Ich habe im Grunde genommen eigentlich was gemacht, was ich, keine Ahnung, was instinktiv irgendwie schon auch in mir drin ist. Aber ich bin nicht gut mit Geduld. So. Ich glaube, wir haben das ein oder andere Mal schon drüber gesprochen. Und das ist für mich wirklich eine große Herausforderung, immer wieder auch, wenn ich, wenn es so um meine Tochter geht. Es ist wirklich, es kostet so, man lernt so viel, vor allen Dingen über sich, jeder, der ein Kind hat. Aber es ist auch so, dass die Frage ist, wann kommt so dieses Momentum, wann es drüber ist, wann du auch nicht mehr, also wenn dein Nervensystem so drüber ist, dass du die Nerven im wahrsten Sinne des Wortes auch verlierst. Das kennt irgendwie jeder, der Eltern ist. Irgendwann passiert das halt einfach auch mal. Bedeutet jetzt nicht, dass hier die Kinder irgendwie verprügelt werden, sondern es ist einfach dann, dass man laut wird, dass man, keine Ahnung, also es wird auf jeden Fall, es ist dann unangenehm für alle Beteiligten. Und ich hatte immer mal wieder die Situation, aber im Moment ist es gerade so, dass ich, derjenige bin, der gar nicht ausrastet oder gar nicht jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, laut wird oder wie auch immer, sondern klar und sich nicht mehr auf der Nase rumtanzen lässt. Und all das, was man in der modernen Erziehung so hört, das heißt also viel erklären, viel Verständnis zeigen und so weiter und so fort, ist alles da. Aber ich schwenke gerade so ein bisschen um in Richtung klare Leitplanke und klares Verständnis von was geht und was nicht geht. Und spätestens dann, wenn irgendwie gehauen wird oder wenn mit Stöcken um sich geschlagen wird oder solche Sachen. Und ich muss dir sagen, dass der Lerneffekt ein großer ist, weil ich merke, dass mir das überhaupt nicht übel genommen wird, wenn es diese sehr klaren Ansagen gibt, sondern es ist eine Form von Dankbarkeit. Weil ich fest davon überzeugt bin inzwischen, dass Kinder, denen du andauernd alles kleinteilig erklärst, also bis es nochmal und nochmal und nochmal, also nochmal, nicht falsch verstehen, ich finde es gut, dass man das tut. Aber es hat seine Grenzen. Und wenn weiter erklärt wird und weiter erklärt, das ist total belastend letztendlich auch für so kleine Köpfe und Hirne. Und ich bin inzwischen wirklich davon überzeugt, dass es dann manchmal besser ist, sehr klar zu sein, sehr kurz und sehr klar zu sein und auch klare Ansagen zu machen. Und dann hat auch alles, was danach kommt, eine Konsequenz. Das klingt sehr hart, ist es überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur konsequent. Und dieser Lernprozess findet gerade in mir statt und man hat so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, ja, also in allen Online-Portalen und Büchern und Audiobooks und was man sich da alles so reingibt, da wird er davor gewarnt, nochmal gesagt, so nochmal, bitte nochmal erklären und versetz dich nochmal rein und nochmal, das eine schließt das andere nicht aus, aber du sagst ja immer auch so schön, die Dosis macht das Gift. Und ich bin im Moment so ein bisschen auf dem Trip, kurz, knapp und klare Ansage ist an der einen oder anderen Stelle unfassbar heilsam, weil das augenscheinlich auch bedeutet, Leitplanken zu setzen. Und da gibt es eine gewisse Dankbarkeit, die man plötzlich auf der anderen Seite von den kleinen Menschen da bekommt, weil sie nicht mehr überfordert sind, alles Mögliche sich anhören zu müssen und ausdiskutieren zu müssen und so weiter, sondern es ist klar und es ist klar, was geht und was nicht geht und das tut weh, aber das ist dann auch relativ schnell wieder vorbei. Und das, finde ich, ist für mich gerade, was den ganzen mentalen Bereich angeht, an Kinderziehung, ist das für mich ganz persönlich, diskutiere ich auch nicht aus, berede ich auch jetzt irgendwie nicht groß, sondern mache ich einfach, ist das für alle Seiten total erholsam. Und ich bin so ein bisschen erschrocken über mich selber, dass ich da jetzt fast 4 Jahre für gebraucht habe, um das dann, ist natürlich auch eine Entwicklung, die man so nimmt und die alle so nehmen, aber das jetzt doch irgendwie so einzuziehen, weil dieses schlechte Gewissen, ich habe da immer so meinen Vater und meinen Großvater im Kopf, es ist sowas, was man nie sein wollte, und da bin ich auch meilenweit von entfernt, wirklich meilenweit von entfernt. Aber trotzdem sind so einige Dinge einfach auch, stimmen immer noch, auch bei allen modernen Erziehungsgeschichten. Und wir haben ja auch schon über Erziehungsfragen und über Kinder oft genug hier in einem Podcast gesprochen. Ja, und dementsprechend ist es ein laufender Prozess gerade, in dem ich so stecke. Und das tut gut und kostet aber auch auf der anderen Seite Überwindung. Ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil man kriegt ja auch dann die ein oder andere Reaktion, die einem ja gefühlt das Herz bricht. Und dann denkt man sich, musste das jetzt so formuliert sein?
Ja.
Aber am Ende überwiegt, also auf Strecke, weil wir haben das ja dann in der ein oder anderen Thematik schon etwas länger an der Backe, am Ende überwiegt tatsächlich die Dankbarkeit. Das ist so. Bei uns ist ja, muss ich sagen, meine Frau diejenige, die sehr, sehr strikte und sehr klare Leitplanken hat. Allein schon, weil sie ja deutlich längere Zeit dankenswerterweise und Gott sei Dank mit den Kindern verbringt und die Möglichkeit hat, dann auch zu orchestrieren und zu dirigieren und auch mal dann freie Stücke spielen zu lassen. Aber am Ende des Tages ist es halt so, sie muss das große Ganze so für sich auch organisieren, dass es am Ende funktioniert und dass man sich auch jetzt in dem Fall als Kind irgendwo auch natürlich weiterentwickelt. Und ich bin dann natürlich derjenige, der einfach so ein Zeitloch hat. Morgens, ich sag jetzt mal, raus, abends nach Hause, dazwischen, wie mein Sohn immer gerne sagt, Leuten geholfen und gerettet. Und dann denkst du dir, jetzt kommst du nach Hause, dann kommen die um die Ecke geflitzt. Zack, folgendes Statement. Und dann denkst du dir einmal, zweimal, ja, eigentlich, nein, stopp, machen wir nicht, ist nicht. Und dann bist du aber schon wieder so am Schwanken und denkst dir, ja, aber soll ich denn jetzt unmittelbar nach Eintritt in die heile Welt der Blödmann sein? Und da hilft dann für mich auch immer wieder so der Gedanke, wie würde die Mama das lösen? Bub. Warum? Weil sie letztendlich, du kannst ja, und das ist ja das Schwierigste an der Nummer, und das haben wir uns auch sehr, sehr häufig anhören müssen, und das ist auch komplett verschwunden aus dem Vokabular der Kinder, ist, du bist ja nie nicht gerecht in dem Moment. Mhm. Und das sagen die dir. Also wenn die kleiner sind, sagen die, das ist ungerecht. Und irgendwann gewöhnst du dich daran und sagst, ja, also, das ist so. Manchmal ist es halt nicht gerecht. Zum Beispiel heutzutage sagen die das überhaupt nicht, 0,0. Die sagen auch nicht, das ist unfair. Die sagen das gar nicht mehr. Ne, weil sie halt wissen, wenn ja, toll, wenn nein, blöd, aber es steckt wahrscheinlich eine Idee dahinter. Also soweit sind wir schon mit den Kids. Aber eben muss man ganz klar sagen, dankenswerterweise hier sehr früh und sehr konsequent vor allen Dingen von Seiten meiner Frau da agiert wurde. Und da kann ich so ein bisschen eher die Früchte ernten. Dieser Erziehung.
Jetzt würde ich gerne wissen, wie es im Hause Ludovic ist.
Mhm.
Es ist auf jeden Fall so, dass wir, und das sehe ich jetzt endlich ja auch in meinem Berufsalltag, weil wir natürlich auch in der Agentur Profile scannen und einfach auch Zielgruppen analysieren und auch sehen, dass in den sozialen Netzwerken sich etwas tut, dass sich da was verändert. Das ist, jüngere Generationen sind die plötzlich mit einer sehr, sehr großen Präsenz und mit sehr großen Wucht und auch mit viel Reichweite über mentale Gesundheit sprechen. Und da hilft es natürlich immer mal wieder, dass es auch vielleicht das ein oder andere bekannte Gesicht ist oder Tochter von oder ja oder auch Sohn von, die plötzlich über Themen sprechen, die in diesen Zielgruppen vorher nicht so die Rolle gespielt haben, nämlich mentale Gesundheit zum Beispiel. Und ich habe vorhin gesagt, dass Nele, die Tochter von Frau Ludwig, mir so ein paar Mal aufgefallen ist, mit dem, was sie so postet und so weiter. Ich fand das jetzt eher so, also nochmal, ich bin froh, dass es aus meinem Algorithmus so ein bisschen raus ist, weil ich es einfach auch drüber fand. Ich fand auch irgendwie diese Inszenierung von Frau Ludwig und ihrer Tochter zum Thema Mode wirkte dann irgendwann auch irgendwie komisch, weil du hast eine doch etwas reifere Moderatorin, die mit ihrer Tochter versucht, da irgendwie modisch gleichzuziehen und man befruchtet sich da irgendwie gegenseitig auf dem Kanal. Und das war irgendwie, es mutete für mich irgendwie weird an. Ich wusste auch nicht, weil das so präsent war und da auch so Gas gegeben wurde in den sozialen Netzwerken. Ich wusste nicht, dass es noch eine Tochter gibt, die auch schon länger bei Instagram präsent ist, nämlich Nika Röffen. Und es geht darum, dass die eigentlich eine gute Mechanik gewählt hat, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Denn sie hat im Grunde eigentlich coole Überschriften gewählt, die in die Zeit passen, die ihr Leben beschreiben. Und nach diesen Überschriften, wenn du dann also wirklich tatsächlich in die Tiefe gehst, beschreibt sie ganz andere Dinge. Also beschreibt sie Dinge, die dann irgendwie mit der mentalen Gesundheit zu tun haben und macht auch öffentlich, warum es ihr mental gar nicht so richtig gut geht, warum sie mit dem einen oder anderen Dämon zu kämpfen hat und ist sehr privat, sehr öffentlich und hat die Entscheidung getroffen, die Grundsatzentscheidung, das wohl auch publik zu machen und öffentlich zu machen und war, wie gesagt, nochmal eher so ein bisschen im Windschatten auch ihrer größeren oder älteren Schwester. Und jetzt geht sie aber dann doch massiv in die Öffentlichkeit und das tut gut, weil man einfach auch so, oder beziehungsweise auch ihre Community oder die Communities, einfach auch dieses Thema dann auch teilen. Es wird dann noch breiter gestreut in den sozialen Netzwerken. Es landet dann eben, so wie du das jetzt auch gemacht hast, beim einen oder anderen Online-Portal. Somit wird dann die Reichweite verlängert und auch das Thema anders gesetzt. Aber ich finde es erstmal was richtig Gutes, dass diese Generation langsam drüber nachdenkt und feststellt, und das finde ich ganz spannend, gerade auch viele Influencer, dass das Thema unter anderem der Zukunft ist. Mentale Gesundheit. Das ist das zentrale Thema der Zukunft ist. Und als wir mit dem Podcast begonnen haben, erinnere dich, da habe ich das auch schon gesagt, dass das hundertprozentig eines Tages, also dass es auf dem Vormarsch ist, das ganze Thema, und dass es auch irgendwann eines Tages landen wird bei Generationen und Zielgruppen, die zum damaligen Zeitpunkt das noch gar nicht so richtig ins Auge gefasst haben. Und jetzt sind wir da. Und das finde ich eigentlich was sehr, sehr, sehr Gutes. Aber wie so oft, es ist so eine Schwemme plötzlich. Es ist so eine ganze, je nachdem, in was für einem Algorithmus du so drin hängst, wirst du auch bombardiert. Aber erstmal, glaube ich, ist es doch, wie siehst du es, was Positives, oder? Dass darauf mit dir jetzt anders umgegangen wird.
Ja, also in dem Modus definitiv. Wir haben ja eine sehr interessante Folge zu dem Thema mentale Gesundheit oder auch psychische Erkrankungen und Beschwerden auf TikTok beleuchtet, dass es halt natürlich auch teilweise grenzwertig ist und teilweise eben dann auch gefährlich, wenn man Pseudo-Diagnosen und auch teilweise Pseudotherapien dann mehr oder weniger auf diesen Kanälen vertreibt, so möchte ich es mal sagen. Aber die Art und Weise, und deshalb fand ich es eben auch interessant, und der Eyecatcher war letztendlich die Überschrift zu dem Artikel, sonst hätte ich den Artikel bestimmt, wenn es um Mode oder was da immer gegangen wäre, sicherlich nicht angeklickt, war eben, dass die Überschrift lautete, jüngere Tochter von Moderatorin Frau Ludewig setzt ein wichtiges Zeichen für die mentale Gesundheit. So, ich meine, ne, da gibt es ja zwei Begriffe drin, die mich dann elektrisieren und dazu führen, dass ich mich sehr, sehr gerne mit dir einmal die Woche treffe und unsere Einschätzungen zum Besten geben dürfen. Aber grundsätzlich und deshalb stimmt das voll und ganz, was du sagst, das Bewusstsein für das Thema mentale Gesundheit oder dass mentale Gesundheit einfach wichtig ist, in bestimmten Kontext wichtiger oder letztendlich sogar die erste Stufe für körperliche Gesundheit. Ich glaube, das haben wir auch in zahlreichen Folgen, kann man sagen, direkt und indirekt beleuchtet. Und dass man darüber über eine Plattform mit einem in dem Fall jungen Gesicht, muss man auch dazu sagen, mit einer gewissen Reichweite sicherlich auch durch die Mutter begünstigt, dass man das nutzt, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, weil das ist ja jetzt, also ich glaube, sie hätte, ohne sie persönlich zu kennen, aber sie hätte wahrscheinlich mehr Klicks, wenn es darum gehen würde, wenn sie sich zum Beispiel modisch darstellen würde. Sie ist ja Model und wenn sie jetzt sagt, ich laufe für eine gewisse Kampagne, ich laufe für ein gewisses Label und das ist jetzt eine aktuelle Kollektion oder irgendwelche klassischen Strandfotos oder irgendwelche Fotos Backstage und so weiter und so fort. Ich glaube, das hätte nochmal eine andere Reichweite gemessen an Klicks, vielleicht auch Likes und so weiter. Jetzt ist ja so, und ich glaube, das kann man schon empfehlen, sich das den Feed, so heißt es, glaube ich, mal anzugucken, was das für Fotos sind und wie sie eben dann in dieses Thema mentale Gesundheit abtaucht, weil das ist halt schon immer wie, also wirklich ein ganz krasser Wechsel, ne? Ob das jetzt das Bild ist mit dem Matcha-Getränk oder das Bild, was so unbeschwert im Urlaub zu sein scheint und dann liest man das Kleingedruckte, würde man sagen, bei einem Vertrag und denkt, stopp mal, ist der gehackt worden? Ist der Feed gehackt worden und irgendeiner hat das da reingezimmert? Und deshalb ist halt die Herangehensweise sicherlich schon so, dass die Bilder so ein bisschen natürlich catchy sind, sondern guck mal, lass dich doch mal berieseln, was ich zu dem Matcha zu sagen habe und zu dem Urlaubsfoto zu sagen habe und so weiter. Und auf einmal liest du, dass die im Grunde mit also schwere mentale Kämpfe ausfechtet. Und das ist natürlich schon eine Art und Weise, damit umzugehen. Ich weiß nicht, ob es auch eine Form der Bewältigung ist. Also ob das vielleicht sogar abgesprochen ist, therapeutisch, ja, dass man sagt, pass auf, genau, geh mal so an das Thema ran. Ja, ne? Also mach mal, also Scheinwelt versus Gefühlswelt. Ne? Und nochmal, man kann sich ja einen Matcha gönnen, man darf ja in Urlaub, man kann sich mit Freunden treffen, man kann, ich sage jetzt mal, ein Strandfoto posten. Aber die Frage ist, A, warum postet man das? B, wer ist der Adressat? Und C, welche Message will ich transportieren? Und sich dafür etwas, wie ich finde, ja auch, das ist ja schon intim. Also das ist psychisch intim. Finde ich sehr bewundernswert. Ich finde es auch bewundernswert, weil ich hoffe und auch denke, dass das die Eltern, also in dem Fall Frau Ludewig und Herr Röffen, dass die das auch unterstützen. Aber ich finde es auch bewundernswert, wie dann das Elternhaus ja damit umgeht, weil ja, man kann sich ja schon hineinversetzen, egal wie alt jetzt Frau Röffen ist, aber wenn man selber Elternteil ist, dass das die eigene Tochter ist oder der eigene Sohn. Und unabhängig davon, wie intensiv man in der Öffentlichkeit steht und weniger intensiv. Und wenn man dann solche Posts sieht und darunter schreibt sie dann zum Beispiel, ohne dass ich das jetzt spoilern will, weil ich glaube, das ist jetzt nichts, was in diesen Spoiler-Bereich fällt, aber wenn sie dann unter dem Matcha-Bild erklärt, dass es ihr an dem Tag total scheiße ging und sie vor Angst quasi dieses Matcha-Getränk nicht mal richtig trinken konnte. Oder bei dem Urlaubsfoto, was sie gepostet hat, darunter schreibt, sie habe das Hotelzimmer kaum verlassen können und wollte wegen der mentalen Belastung vorzeitig abreisen. Und das ist natürlich schon etwas, worüber man sich dann Gedanken macht, dass das Bewusstsein für die Wichtigkeit der mentalen Gesundheit sicherlich klar wird und auch der Person selber klar wird, dass man sich dem klar machen muss und auch bewusst sein muss. Aber die Form der Aufklärungsübermittlung oder wie ich dann meine Gefühle transportiere und verbreite, das fand ich zumindest interessant. Also ich glaube, jeder hat da seine Meinung zu, aber ich fand es zumindest vom Vehikel her oder vom Instrument her, fand ich es einen interessanten Weg.
Total interessanter Weg und ich bin zu 100%ig bei dir. Das ist natürlich für jemanden wie Frau Golubic, die in der Öffentlichkeit steht, ist sicher nicht einfach. Also sie hat jetzt irgendwie, also Nika ist 21, ich glaube Nele ist 22, vielleicht wird es demnächst 23, keine Ahnung, sie sind nicht weit auseinander. Und ich glaube, das ist natürlich einfach auch erstmal aller Ehren wert, dass sie ihre Tochter oder ihre Töchter machen lässt, grundsätzlich. Ja, weil ja. Und sie da vielleicht auch dabei unterstützt. Und ich finde, das zeigt schon auch was. Ich habe immer so ein bisschen Störgefühl, weil ich natürlich auch durch meinen Job weiß, dass es auch viele Menschen gibt in diesem Business, die einfach auch so die Bühne brauchen, die auch die Kamera brauchen, die das auch leben oder die wahrscheinlich, würdest du ihr die Kamera wegnehmen, auch in ein Stück weit in ein Loch fallen. Also sie identifizieren sich auch ein bisschen mit dem Beruf. Insofern muss man immer aufpassen, inwieweit wird das auch genutzt beruflich. Jetzt kann man sagen, auch das ist legitim, weil wenn es dem guten Zweck dient, dann sei es drum. Die Wahrheit ist auch übrigens, dass dieses Thema mentale Gesundheit nicht unbedingt dazu führt, dass die Userzahlen durch die Decke gehen bei Nanika. Also wenn ich mir die Zahlen angucke, bei der Nele, die hat ungefähr 75.000 Follower, bei Nika ist es mit dem Thema Mental Health 12.500. Also da ist dann schon noch ein Quantensprung dazwischen. Die Leichtigkeit von Neles Kanal mit Mode und frechen Sprüchen und keine Ahnung, ist natürlich, also das Zerstreuungsmomentum wird deutlich öfter honoriert per Follower-Klicks. Ich glaube, so ein hartes Thema wie mentale Gesundheit und der Seelenstriptease, den sie daher betreibt, das ist ja das, was du auch gerade eben angesprochen hast und den es vielleicht aber auch braucht, um die Aufmerksamkeit zu erzielen. Das ist etwas, was vielleicht, naja, also in the long run vielleicht eher funktioniert, aber jetzt nicht sofort den Effekt hat, so, oh, wow. Und ich glaube auch, dass so ein bisschen überschätzt wird, dass es ist jetzt die Tochter von Frau Golubic. Naja, gut, okay. Nett, aber was sagt uns das jetzt? Wichtig an der ganzen Geschichte, finde ich. Wichtig finde ich, dass sie, wie auch viele andere, jetzt dazu übergehen und das Thema in die Öffentlichkeit ziehen. Und zwar in die sozialen Netzwerke. Und ihre Communities teilhaben lassen. Und wenn es erstmal die Aussage ist, ja, ich habe eine bekannte Mutter, ja, ich bin Model, ja, erstmal ist das alles nach außen hin total okay, aber hey, da gibt's was. Da gibt's irgendwie einen Punkt, den ich euch gerne mitteilen möchte. Da kann man natürlich so ein bisschen, denn immer hat man so den Grundverdacht, dass das auch so ein bisschen zu PR-Zwecken benutzt wird. Aber auch das finde ich total legitim, wenn man dadurch in irgendeiner Form Menschen anspricht und ihnen was mit auf den Weg gibt und auch sagt, ich bin davon auch betroffen. Ich bin einer von euch. Ich muss damit auch irgendwie dealen und meine Familie, mein ganzes Netzwerk drumherum. Und ja, man kann modeln und hat vielleicht das eine oder andere Issue, aber man sollte vielleicht damit auch umgehen und dazu stehen. Und vor allen Dingen daran arbeiten. Und das ist etwas, was ich wiederum gut finde, weil damit nimmt so ein Mensch ja dann auch irgendwie seine Verantwortung an. Ja, das heißt also, irgendwie ist man öffentlich. Also nutzt doch diese Öffentlichkeit und nutzt doch dieses Brennglas dafür, um auf ein Thema aufmerksam zu machen. Und auch wenn es nur ein Drittel oder ein Viertel interessiert von dem, was meine große Schwester da macht mit ihren, ich halte mal die Schuhe in die Kamera und ich zeige mal 5 Outfits und lass mal eine Community abstimmen, welches Outfit denn das Beste ist für den Opernball oder keine Ahnung, dann ist das halt so. Dann braucht das eben ein wenig länger. Aber es ist gut und es ist wichtig, dass es irgendwelche Menschen da draußen gibt, die diesen Podcast einfach knallhart kopieren. Nein, Spaß beiseite.
Klar, die gibt's. Ja, scharenweise. Ja, aber es gibt nur ein Original.
So mal.
Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, das kostet im ersten Schwung kostet es eher sogar Follower.
Kann sein.
Weil.
Kann gut sein.
Weil, ich meine, ich glaube, jeder, der einigermaßen sich dessen bewusst ist und auch klar bei Verstand, der weiß natürlich in vielerlei Hinsicht, dass die sozialen Medien ja, das ist eine Scheinwelt. Also in vielerlei Hinsicht ist es eine Scheinwelt, weil entweder will man erscheinen oder man will so scheinen wie. Und deshalb ist es ja, also nicht, dass man es falsch versteht, ich verteufel das nicht oder werte das sogar ab. Im Gegenteil, ich poste auch gerne mal ein Urlaubsfoto oder wenn ich irgendwo dienstlich unterwegs bin, etc. pp. Also nochmal, ich finde für mich persönlich gerade so die ein oder andere Story, die ich da poste, das ist fast so ein bisschen wie so ein Tagebucheintrag. Ne? Manchmal mache ich mir sogar Fotos davon und denke mir, pass auf, speichere das mal. Das könnte nochmal interessant werden in 8 Monaten oder in 8 Jahren oder wann auch immer. Ja, einfach so mal so Gedanken. Ne? Manchmal ist man ja auch sehr emotional bei einer Story oder bei einem Beitrag. Also Beiträge mache ich ja wirklich sehr selten. Aber bei so einer Story ist man manchmal sehr emotional und denkt sich, boah, das teile ich jetzt, ne? Ohne zu wissen, ob sich überhaupt jemand dafür interessiert. Das ist ja egal. Das ist so wie melden macht frei. So, bumm, raus. Und dann denkt man sich, ah, jetzt hast du dem so eine Wertigkeit beigemessen. Und eigentlich ist es das gar nicht so. Also so viel wert. Aber ist egal. So, deshalb finde ich auch diese Beiträge, zum Beispiel auch, wenn dann Frau Röffen einen Beitrag macht über den schlimmsten Tag ihres Lebens. Also ich sag mal, das willst du ja in dieser Scheinwelt irgendwo auch nicht unbedingt lesen. Also du willst ja eher, zeig mir doch mal ein paar Stilettos, zeig mir noch mal einen schönen Mantel von mir aus oder ein bisschen Make-up und so weiter und so fort. Bisschen Glamour, bisschen Showbiz. Oder man geht halt das andere extrem und dann geht's halt nur um, ich sage jetzt mal, Krisen, Katastrophen, Mord und Totschlag. Das hat natürlich leider Gottes auch eine relativ hohe Aufrufzahl. Und aber das ist so eine Welt dazwischen. Jeder weiß, dass mentale Gesundheit total wichtig ist. Auf der anderen Seite aber ist es halt auch irgendwo nicht so sexy, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Bruch zeigen kann mit seinen Röntgenbildern, wo der Bruch total schief steht. Dann zeigt man, ne, man hat eine Operation eventuell gehabt oder eine Ruhigstellung, Krücken, je nachdem welcher Körperteil gebrochen ist, hat sich da wieder rausgearbeitet und am Ende sieht man, wie man dann beim Tennis den Bäckerhecht wieder machen kann. Das fällt natürlich beim Thema mentale Gesundheit alles so ein bisschen weg. Es gibt kein Röntgenbild, es gibt keinen Verband, Tabletten sind scheiße, will man gar nicht erst zeigen und es gibt schwer so ein Vorher-Nachher-Bild. Außer wenn jemand, das ist wiederum die andere Seite der Medaille, richtig aus dem Loch, sich wieder rausarbeitet und erringt irgendwas. Aber man muss ja ehrlich sein, das gilt dann wirklich nur für die Prominenz, also die, die man kennt. Aber diese tagtäglichen Kämpfe von den Alltags-Warriern, die keiner kennt, die einen kleinen Kreis haben, wenig Follower, 112 von mir aus, ja, diese Geschichten, diese Anekdoten, diese Auferstehungen, die kriegt man natürlich eigentlich nicht mit. Und deshalb finde ich, ist der Umgang von denen, die dann mehr in der Öffentlichkeit stehen und eine gewisse Resonanz haben und auch eine gewisse Streuung, wenn die sowas machen, dann wird auch nochmal der Alltagswarrior in seinem Umfeld eventuell unterstützt. Weil man sagt, ey, Moment mal, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, die Röffen, die kenne ich nicht. Aber das, was die da beschreibt, das hat der X. Oder das hat meine Schwester. Und ich habe das nie für ernst genommen. Ich habe immer gedacht, die, ne, so wie, ne, gibt ja diese Floskel, ich habe immer gedacht, die ist ein bisschen Depri. Ne? Und auf einmal kriegt das gleiche Symptom, vielleicht sogar die gleiche Erkrankung, eine ganz andere Wertigkeit und dementsprechend auch einen anderen Support. Weil das ist ja das, was die Nika Röffen sicherlich meiner Meinung nach auch möchte. Sie möchte Bewusstsein schaffen, aber sie wünscht sich sicherlich auch Unterstützung. In Form von Kommentaren, in Form von mir aus auch Likes. Wobei das Like ist ja immer relativ. Das könnte ja auch für einfach nur das Matcha-Getränk sein. Aber der Kommentar, der ist natürlich dann schon eher Richtung, was steht unter dem Beitrag? Was ist eigentlich die Message? Und ich glaube, dass man dieses Wechselspiel zwischen ich sage mal, was ich fühle und kriege idealerweise dafür positiven Zuspruch, das ist für viele sicherlich, die eben nicht diese Plattform haben. Und damit meine ich nicht die digitale Plattform, die hat natürlich jeder, sondern die Bühne, mit der man das vorantreiben kann, dass die idealerweise auch davon profitieren, indem A, eine gewisse Entstigmatisierung stattfindet, dass man nicht in eine Ecke gedrängt wird, sondern Motto, die ist ein bisschen Depri oder der ist ein bisschen Depri, sondern dass man im Grunde auch enttabuisiert und offen darüber spricht und sich eben nicht schämen oder gar verstecken muss.
Das finde ich einen ganz interessanten und auch einen wichtigen Punkt. Also erinnere dich mal an den Fall, ganz anderes Beispiel, aber passt ganz gut hierhin, weil du gerade darüber sprichst, dass es immer mal auch immer, einer muss den Anfang mal machen und am besten jemand, der bekannt ist, um mal auf ein Thema aufmerksam zu machen, beziehungsweise auch vielleicht um wach zu rütteln, so nach dem Motto, ach, der auch oder die auch, okay, wenn die das sagt oder wenn der das sagt, dann können wir ja ganz anders drüber sprechen. Also, was mir da gerade spontan eingefallen ist, ist dieser Case rund um Angelina Jolie, als die relativ öffentlich gesagt hat, ich lasse mir jetzt beide Brüste abnehmen. Fertig. Mhm. Ich habe den Gendefekt. Meine Prognose, Brustkrebs ist ziemlich klar. Irgendwann. Das heißt, prophylaktisch lasse ich mir beide Brüste abnehmen und lasse die neu aufbauen. That's it. Und zwar in den Interviews relativ klar, relativ hart auch irgendwie kam das rüber. Und ich erinnere mich noch, es ist noch gar nicht so lange her, das gab einen Entrüstungssturm, was da los war. Ich erinnere mich noch an die Schlagzeilen überall. Und ich weiß, ich habe mich damals mit dem, ich weiß nicht, ich glaube, du kennst ihn auch, aber Professor Warm, relativ bekannt, auch in Köln, Koryphäe eigentlich, was dieses Thema angeht. Mit dem habe ich mich mal darüber unterhalten und der sagte, er ist doch ganz klar, natürlich, ich empfehle das auch. Also es ist jetzt Gott sei Dank die erste Person, die das mal in der Öffentlichkeit, die ein Star ist und die das mal so, das hilft uns, das hilft auch übrigens, das kann Menschenleben retten am Ende des Tages. Und das ist etwas, was bei mir so brutal abgespeichert ist noch im Kopf. Ich weiß, dass ich ganz viele Diskussionen dazu geführt habe. Ich habe das war wirklich omnipräsent, dieses Thema, lange, lange, lange Zeit. Heute ist das schon viel klarer, dieses Bild. Also viele Frauen, die sich damit beschäftigen, ich bin ja wirklich damals tief eingetaucht in den ganzen Diskussionen, da ist was passiert im Nachhinein. Da gab es eine Entwicklung hinterher. Und jetzt weiß ich nicht, ob es ein bisschen zu weit hergeholt ist oder beziehungsweise zu doll ist, wenn man jetzt sagt, ja. Aber wenn es auch persönliche, Entschuldigung, wenn es auch prominente Stimmen gibt, die sich jetzt dieses Thema mal schnappen und dort positionieren, wo junge Menschen zu Hause in Anführungsstrichen sind, nämlich in den sozialen Netzwerken, vielleicht bringt das auch eine Veränderung. Vielleicht bringt es auch eine Art von Umdenken. Und die Mechanik, die du beschrieben hast bei ihr, dass sie nämlich erstmal irgendwie was Positives an den Anfang stellt, um dann auf das Thema zu kommen, finde ich auch äußerst clever. Aber damit beginnen wir darüber zu reden. Damit beginnen wir eine Debatte zu führen. Und wenn es in den sozialen Netzwerken bei jungen Ziel oder in jungen Zielgruppen ist, dann sei es so. Aber wir brauchen diesen berühmten Spark, diesen Funken, der einmal überspringen muss.
Ja, und es ist ja eine Form sicherlich auch der Selbstfürsorge, ne? Weil ich finde auch, so wie ich eben sagte, manchmal habe ich so Stories, die gefühlt wie so ein Selbstgespräch sind oder wie so ein Tagebucheintrag. Und das ist ja auch eine Form vielleicht sogar der Selbstfürsorge. In dem Fall, dass Frau Röffen sagt, okay, ich spreche darüber, ich mache das sogar plakativ, kann man ja auch dieses Ventil eventuell sogar nutzen, wie so ein Frühwarnsignal. Also man merkt, es baut sich eine gewisse Stimmung auf, es baut sich ein gewisses Symptom auf und Druck. Und ich habe die Möglichkeit, und das meine ich in dem Fall jetzt natürlich sehr anders als die Folgen, wo wir auch über digitales Detox gesprochen haben und dass man sich eher mal zurückzieht und mal Handy sein lässt und soziale Medien. Aber vielleicht ist es eben auch ein Ventil, dass man digital für eine Balance sorgen kann. Also das heißt, pass auf, ich merke, es braut sich was zusammen und daraus bastle ich jetzt einen Beitrag. Weil gleichzeitig ist man ja, also man tritt ja wie so eine Person aus sich heraus, die in dem Moment sagt, so, lass uns das doch mal runterschreiben. Ne, wie fühlst du dich? In welchem Zusammenhang? Was hat das Gefühl erzeugt? Und was wollen wir transportieren? Was ist deine Message? Und auf einmal siehst du das wie einen nüchternen Beitrag, wie ein Blogbeitrag und versuchst das nüchtern und auch sehr pragmatisch runterzuschreiben. Auch das kann eine Form, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen der Stressbewältigung sein, wobei das nicht bedeutet, dass man jetzt hingehen soll und im Grunde jedes Mal, wenn man ein bisschen Beef hat und vielleicht auch sogar Beef mit sich selber, daraus einen Beitrag machen soll. Klar, ne? Aber ich glaube, deshalb gibt es ja auch viele, die zum Beispiel immer noch Tagebuch schreiben. Also ich glaube, die Dunkelziffer ist sehr groß, weil auch das Tagebuch etwas ist, dem man sich, wie man so schön sagt, sofort anvertrauen kann. Aber ein Tagebuch ist nichts anderes als ein Selbstgespräch, was aufgezeichnet wurde mittels Schrift. Und diese Selbstgespräche kann ich theoretisch auch digital führen. Und deshalb, das ist schon in einer gewissen Form ist das, hat das einen gewissen Tiefgang, das muss ich schon sagen. Ohne es überbewerten zu wollen, ne? Gar keine Frage, aber das hat schon was. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann mal so den Weg findet, vielleicht sogar in die, ich will nicht sagen in die Leitlinien der psychologischen Therapie, aber dass man sagt, lass uns doch mal so eine Art digitales Tagebuch führen. Erst in einem kleinen Rahmen, beispielsweise du machst einen privaten Kanal und da kommen rein deine Mutter, dein Vater, deine Geschwister, zwei Freunde. So, und wenn du der Meinung bist, da soll auch noch der Theo und der Asaf rein oder wer auch immer, dann nimmst du die auch noch mit rein. Und auf einmal merkst du, wie du dich mitteilst. Auf eine Art und Weise, die streng genommen privat ist, die streng genommen eigentlich ein Selbstgespräch ist. Also ich finde es spannend.
Sehr spannend. Schön, dass wir es mal so beleuchtet haben. Schön, dass wir das mal so gezogen haben und auch ein bisschen Hoffnung machen und dass wir nicht immer wieder sagen, soziale Netzwerke, alles Teufelswerk, sondern dass wir da einfach mal hinschauen, wo, ja, wo Menschen sich was trauen, wo sie den Mut haben und das einfach auch honoriert werden muss. Und mal gucken, wo uns das hinführt. Mal gucken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da was Positives bei rumkommt. Und dann ist es eben so, dass es die Tochter von ist. Ist dann auch egal. Wenn es der Sache dient, soll es uns recht sein. Vielen, vielen Dank für heute. Das war ein Ausflug in die bunte Welt. und euch da draußen ein schönes Wochenende. Daddelt nicht zu sehr rum in den sozialen Netzwerken, aber guckt euch das sicher auch nochmal an. Und wie gesagt, schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder mit einer neuen Ausgabe.
Bis bald. Schönes Wochenende. Ciao.
Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.